Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Mir wurde neulich in einer Kneipe, mit neulich meine ich vor 2 Tagen, da wurde so, also an Deutschrap angelehnte Musik abgespielt. Also ich möchte niemanden schämen, aber da war eine Person, die auch dazu getanzt hat und so war, wow, Alter, habt ihr schon, kennt ihr diesen Song von SDP? So, das ist voll krass einfach, so, das müsst ihr euch anhören. Und da wurde doch tatsächlich im weiteren Verlauf dieser Interaktion kam der Spruch zu mir und meinen Companions, nee, KZ, nee, die sind zu jung, das kennen die nicht. Da war ich so, hä?
Das haben die zu euch gesagt?
Ja, also keine Ahnung, die waren jetzt auch nicht so alt, die waren vielleicht so Mitte bis Ende 30 max.
Also mein Alter.
Und die haben dann zu euch gesagt, das ja, kennen die
also
nicht?
Also im Sinne von so, ja, das ist denen kein Begriff oder damit können die nichts anfangen, die sind zu jung.
Und ich glaube, es ist einfach nur positiv für euch gemeint, dass ihr jünger aussah.
David
als
Babyface,
seid.
Ja genau.
Aber das stimmt ja nicht mal, ich habe ja gar kein Babyface. I wish. Also ein bisschen.
Gesicht
ein bisschen
eines Engels.
Wenn ich am Regler drehen könnte, ich würde so ein bisschen leichte Bewegung Richtung Babyface machen. Jetzt nicht voller Ausschlag, so. Man muss auch nicht übertreiben.
Ja, aber Glättungen vornehmen.
Fand ich spannend, weil eigentlich gibt's ja keinen, also welche Deutschrap-Artists sind so generationenübergreifend wie KZ? Also da gibt's schon welche, glaube ich, aber die würde ich auf jeden Fall in den imaginären Top 5 würde ich die reinpacken.
Schreibt nach einer spontan Big Four. Es ist schön, dass wir davor nochmal eine andere Big Four besprochen haben, die wir gleich nachher bringen, weil es ist eigentlich das perfekt eingeleitet. Ja, für mich ist da auch irgendwie so ein bisschen Sido auf der Karte. Ich glaube, den kennt auch jeder.
Ja, total. Das hat man jetzt ja auch wieder bei diesen Weihnachtsshows, die er 100 Mal in den Tagen vor Weihnachten gespielt hat, nacheinander.
Absurde Money-Making-Machine.
Ja.
Da habe ich auch viele
Reels. Jedes Jahr spielt
er
10 Shows mehr.
Reels und Influencer gesehen, die sie dazu auseinandergesetzt haben, weil da halt irgendwie auch Kinder da sind und er trotzdem den Afik-Song spielt und so. Das ist alles, Es ist der Deutschrap-Diskurs im Grunde genommen aber auch auf 2005 irgendwo hängen geblieben manchmal.
Ja,
es ist
auch interessant, dass der diese Reihe von, ich spiele die Weihnachtskonzerte und das halt dann 3, 5 oder 10 Mal hintereinander, das macht er ja schon seit ein paar Jahren, aber dieses Mal war das Medieninteresse, also abgesehen von so Reels, aber da waren halt auch so, keine Ahnung, so ein Tagesspiegel oder Berliner Zeitung oder so, wurde dann auch, glaube ich, drüber berichtet und ich habe mich gefragt, warum seid ihr da überhaupt hingegangen in the first place? Es ist doch überhaupt nichts Neues oder gar Spektakuläres.
Ja,
ich weiß nicht.
Vielleicht hat man da irgendwie auch getankt, irgendwie so das Gefühl erkannt, das ist so quasi so diese Revue, weißt du, quasi so dieses Las Vegas-Ding, was es in den USA gibt, wo dann irgendwie so Artists genommen werden und die spielen dann da irgendwie so Temporary-Dings und das ist quasi schon so ein Household-Name, Tradition, Sido spielt 15 Weihnachtskonzerte durch einfach so. Weißt du, dass vielleicht der Momentum da irgendwie aufgegriffen wurde?
Ja, fair point natürlich. Ich fand nur den Punkt, der dann meistens rausgestellt wurde. Ja, natürlich spielt Sido den Song. Aber das, ich finde, das ist nicht das Verwunderliche, aber fang doch mal an, die Leute zu schämen, die ihre Kinder halt mit reinnehmen. Also ich verstehe schon den East von Teach von Gedanken, aber kannst du ja auch mit deinem Kiddo anfangen, wenn es
ja,
14
ist, halt,
ist oder sowas. Dann ist es, also.
Ja, da traue ich dann halt der ich sag mal, neueren Sido-Hörerschaft, die vielleicht irgendwie erst so 2015 Bilder von dir, Bilder im Kopf, Mama und so, diese ganze Ebene, die haben Sido erst da kennengelernt. Da hat ihn die Masse kennengelernt. Dass die jetzt nicht nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob der entsprechende Song, ob der überhaupt auch auf den normalen Streaming-Plattformen, ob der da ist, ehrlicherweise. Und dass du das dann nicht nochmal nachgearbeitet hast, das traue ich diesen Radio-Sido-Hörern halt auch zu, dass sie das nicht machen, dass die dann einfach völlig überrascht sind.
Dein Weg ist also, die haben das Cultural Knowledge nicht, dass der Arschfick-Song ein Teil von Sidos Repertoire ist.
Ja.
Das also, finde ich eine schwache These.
Finde ich eine schwache These?
I disagree, aber okay.
Ja, die sind zu jung für sie, um Sido zu kennen. Damit Abschluss, so keine Ahnung.
Und damit vor allem, hallo und herzlich willkommen zum Raps am Tisch.
Folge
118.
Oh, jetzt wirklich?
Behauptet. Hab nicht gecheckt, ehrlich gesagt.
Welchen
für mich
gekommen?
Für mich ein Sprung um 10 Folgen gefühlt. Für mich das wichtigste Element eigentlich immer am Anfang, innerhalb der ersten 10 Minuten, dass wir so 1,5 Minuten drüber debattieren, welcher Folgentitel
es ist,
nachdem ich das ja eh in den Untertitel bei Spotify, Apple Music und Deezer und Co. schreibe.
Das ist extrem, extrem guter Hinweis darauf. Wenn ihr jetzt mal guckt, ob wir recht hatten, gebt doch gleich mal 5 Sterne und schreibt irgendwie so ein Kommi, gute Folge, Jungs, toll gemacht. Oder gleich eine Review auf Apple Podcasts oder so. Weil das bringt uns lieben Underground-Podcaster, wir machen es noch für die Kultur und nicht für das Bett-1-Placement. Würde uns wahnsinnig viel helfen, ist so. Jetzt endlich mal am Anfang reingebracht.
Am Anfang reingebracht. Das ist auch ein bisschen umständlich auf Spotify, aber ihr werdet es finden. Drückt uns diese Bewertung rein.
Drückt uns auch gerne bei anderen Portalen rein. Das ist eher so ein Thema aus 2016, das wir jetzt bearbeiten. Das war der extrem galante Überbringer zum Thema 2016, weil das ist was mich diesen Monat, also jetzt letzte Woche ist es ein riesiges Thema auf Social Media gewesen, irgendwie das 2016 nochmal so hoch zu hypen und irgendwie schön für den Algorithmus von den Maschinen irgendwie nochmal seine Fotos und 2016, wie sind wir gealtert, toll, es war so eine schöne Zeit, es gab noch nicht Trump, doch, gab's, da wurde nämlich gewählt, das erste Mal, war vielleicht noch nicht ganz so brutal schlimm, wie jetzt es gefühlt ist, ja, und ich habe gedacht so, ey, das ist eigentlich auch eine gute Zeit, so gefühlt für mich, wenn ich an 2016 denke ich frage euch auch gleich, woran ich denke. Ich denke irgendwie an gute Musik, aber ich denke natürlich vor allem auch, da ging die große Journey bei mir los, weil 2016 kam Pokémon Go raus. Und wow. Und ich war da schon von Anfang an extrem invested gewesen. Ich habe halt auch echt Fotos auf meinem Handy gesucht nach 2016, aber meine Handybibliothek geht einfach nicht so weit zurück. Plus die einfach schon seit 15 Jahren auf dem iPhone rumsitzen und da irgendwie schon automatisiertes dein Leben im Rückblick jetzt haben können, ist wahrscheinlich genauso passiert.
Kann nett sein, bestimmt, aber glaube ich auch nicht das, was...
Ich weiß, das ist nicht für dich.
Ey, aber ernsthaft, wirklich, so 10 Jahre zurückdenken und zurückfühlen macht für mich auch eine komplett andere Welt auf. Ich habe wirklich das Gefühl, ab da an ging's bergab so ein bisschen. Vielleicht nicht mit Pokémon Go, aber der Rest schwierig geworden. Und trotzdem... So 10 Jahre jetzt zurück, wir müssen ja auch nochmal festhalten, dieser Podcast ist aus einer wundervollen Freundesgruppe entstanden, die sich ungefähr in dieser Zeit halt established hat und die sich da so gefunden hat. Und auch das ist ein sehr schönes Jubiläum, das jetzt 10 Jahre zu haben.
10-Year Anniversary.
Aha.
Das ist die 10-Year Anniversary Rap-Stammtisch-Folge.
Ey, und ich verstehe auch komplett, dass sich ein Freundeskreis, der sich aufgrund von Rap-Musik findet, in diesem Jahr finden konnte, weil es gab wirklich genug, worüber man geil reden konnte und was rausgekommen ist, was man gemeinsam abfeiern konnte.
Ja. David, was ist denn bei dir das Erste, an was du gedacht hast, als du über 2016 nachgedacht hast?
Auf jeden Fall auch der Punkt, den du meintest, weil ich halt 100-mal Handy, bestimmt 2-3 SD-Karten oder sowas seitdem gewechselt hatte. Für mich war das richtig so, ich habe die ganzen Posts dazu gesehen. Und so ein kleines Interesse hatte ich schon, wenigstens zu schauen, was ich da posten könnte. Gar nicht wahrscheinlich, um es wirklich dann durchzuziehen, aber so, was für Fotos sind da eigentlich, wo auch immer gespeichert? Und ich fand es alleine schon zu aufwendig, diese Fotos ausfindig zu machen. Hab's nicht getan, war mir zu viel Arbeit. Habe ich wieder einmal gemerkt, Social Media ist nicht intrinsisch mein Ding, ist nämlich kacknervige Arbeit halt einfach.
Manchmal schon, ja. Und dann deswegen, wir kommen wieder zur quasi unbezahlten Apple-Werbung zurück, weil da kannst du einfach 2016 deine Fotos eingeben, dann kriegst du einfach Fotos aus 2016, wenn du welche hast.
Ich habe nicht mal mehr meinen Insta-Account, den ich damals benutzt habe. Also andere Gründe, also.
Ein mystischer Instagram-Dark-Account von David?
Nee, das war das Gegenteil von einem.
Schade.
Das war leider das Gegenteil von einem Dark-Account, weil als ich mir meinen Account gemacht habe, war ich so naiv und habe entweder das mit der gleichen Mail oder mit irgendeiner anderen Art von Verknüpfung das mit meinem Facebook-Konto verknüpft. Aber eigentlich hatte ich null Bock, dass meine alten Schulfreunde diesen neuen Insta-Account auf ihrem Channel, der war überhaupt nicht dafür gemacht, also mit Schulfreunden, also halt alle, die mit denen bei Facebook, da waren wir mit allen aus der Schule befreundet. Das waren ja nicht nur die Freunde, sondern einfach alle aus der Stufe plus X. Hatte ich gar keinen Bock drauf, aber durch diese Facebook-Verknüpfung haben die mich dann vorgeschlagen gekriegt und sind so lauter Leute von früher reingefolgt und dann habe ich den Account irgendwann gelöscht.
Tja, und deswegen hast du jetzt keine 50.000 Follower.
Ja, daran lag es.
Du hast den Multiplikationsfaktor Schulfreunde vergessen.
Das hat mich selber unten gehalten.
Also ja.
Aber ich musste schon
wegen der Kultur.
Ich musste aber schon irgendwie dran denken, also abgesehen davon, dass ja Mucke irgendwie geil war, ja, für mich ist das halt, also diese 10 Jahre sind halt so meine kompletten 20er halt einfach, die zufälligerweise dieser 10-Jahres-Sprung so, ja, keine Ahnung, da hat sich schon viel verändert. So, ich war weit weg von irgendeiner festen Lohnarbeit vor 10 Jahren. Es waren geilere Zeiten.
Ah ja, weit weg war ich da nicht, aber ich war noch nicht in.
Wann war letzte Printausgabe von der Juice nochmal?
Ja, 2019.
19 dann.
Da war noch Zeit, ja.
Ja, ey, ich habe gesagt, gute Musik. Ich würde, wir können ja vielleicht eine halb spontane Big Four dazu einfach machen. Aber ich würde vorgelagert erstmal fragen, vielleicht, ich würde bei einer Person vermuten, dass es vielleicht drin ist. Aber ich habe echt nochmal so ein bisschen nachgeguckt. Was waren 2016 so die Alben, die am meisten besprochen wurden, die auf gängigen Rap-Portalen wirklich sehr oft auf der Eins waren? Habt ihr da, ich will vielleicht, was ihr so aus dem Bauch raus jetzt vielleicht auch bei euch dabei haben würdet, aber habt ihr eine Idee?
Also, was ich, auch wenn ich es eigentlich nicht unbedingt möchte, komplett mit 2016 verbinde, ist Palmen aus Plastik. Ja, das hat damals alles wegplaniert.
Ja.
Unfassbarer Erfolg.
Ja. Das ist auch so, hat er also eine ganze Welle eigentlich von Musik auch gestartet oder aufgemacht irgendwie als
deswegen
das
schon
Standout-Album.
Ja. Ist es halt auch gewesen. Das muss man, egal wie man zur 187 Straßenbande steht, dann vielleicht auch noch anerkennen. Und dann gab es halt eben auch nochmal danach diese Variante mit Tretti drauf, ne? Wieder Palmen aus Gold oder ich weiß nicht mehr.
Ich würde fast sogar sagen, Palmen aus Plastik hat die Startbahn geebnet, die es dann gebraucht hat, dass Tretti ein Jahr später mit dem eigenen Album nochmal auch so richtig durchstarten konnte, weil der halt bei Leuten dadurch auch nochmal auf jeden Fall im Hinterkopf mit war, die ihn sonst gar nicht vielleicht drauf gehabt hätten.
Das war schon ein großer Teil, würde ich auch sagen. Aber er hat in dem Jahr kam auch die ganze Kitschkrieg-Serie raus.
Deswegen, also ne, gar nicht nur das eine, aber ich finde, das war ein entscheidender Faktor.
Wirklich breiteren Masse noch machen,
mehr Touchpoints.
Ja. Weil ich würde natürlich trotzdem argumentieren, dann kommen wir vielleicht schon irgendwie in die Big Four, dann
Ich
würde natürlich trotzdem argumentieren, dass er nur für sich selber, beziehungsweise er und Kitschkrieg zusammen auf jeden Fall auch schon echt ein Momentum kreiert hat.
Brutal.
In dem Jahr und auch schon in dem Jahr davor, würde ich mal behaupten.
Ja, ich fand's aber nicht.
Aber dieser 3-EP-Run, der war legendär und
ich habe den halt damals persönlich zum Beispiel nicht gegettet, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe das eher so nachgearbeitet als, ich glaube, bei Trettmann bin ich so ein bisschen reingekommen, ehrlicherweise über die Juicy B mit Megalo auch tatsächlich nochmal.
Checke, aber da war
und
der
dann
Hype
halt
schon,
das Album,
da war der Hype aber schon komplett am Rennen. Also da war schon alles
kam angezündet. Die EP nach dem Album raus?
Ja, weil ziemlich.
Ich glaube halt nämlich
ein
nicht.
Richtiges Album? Nee, kann schon davor gewesen sein.
Grauer Beton.
Die ist Grauer Beton?
Nee, wo Grauer Beton drauf war. Ah. Wie hieß das Album nochmal?
DIY, genau. Ja. Aber kann das war, glaube ich, 2017.
Kann schon sein, dass die...
Ja, das kam 2017 raus und ich glaube halt das Regenmacher-Album von Megalo und dann irgendwie so eine Mixtape-Reihe, das kam alles 2016. Ja. Ich glaube, da schloss sich dann halt eben sehr nach...
Herb und Mango, ich glaube, das war eine...
Mango.
Genau,
ja, das war eine Juice-Exclusive-EP. Ja.
Die war auch echt gut.
Die war unfassbar. Da gab es auch ein starkes Release-Konzert und so, das war schon...
Stimmt, das,
schon
das hat Spaß geil. Gemacht.
Ja, ja. Ja, ey, lass uns die Big Four machen. Big Four, Musikmomente, ne? Also nicht noch so.
Du, ich habe jetzt einfach 2016. Wirklich ganz spontan irgendwelche Alben nochmal rausgegraben.
Weil nicht Bock Big Four Moment wäre auf jeden Fall bei mir gewesen, irgendwie auch Pokémon Ding mit meinem Bruder in Saarbrücken über den Zaun vom Friedhof klettern, um Tragoran zu fangen.
Geil.
Und dort dann aber Leute treffen, die auch deswegen da waren.
Weißt du was? Fühlt sich fast ein bisschen nach Hip-Hop an. So, ja. Könnte man theoretisch auch mit reinnehmen.
Das war quasi die brennende Feuertonne in den Bronx vergleichbar, der Friedhof in Saarbrücken.
dann mache ich aus Respekt für den Erfolg und ich habe es damals schon auch gehört, nehme ich einfach auf die 4 Palmen aus Plastik, weil es geht nicht mehr anders, an dieses Jahr zu denken und nicht irgendwie bei diesem Ganzen da zu bleiben. Dann nehme ich auf die 3 tatsächlich Megalo mit Regenmacher, das fand ich auch irgendwie geil damals. Also ich weiß, das hat mich auch nicht voll überzeugt, aber so auch vielleicht in Kombination auch mit dem Urban Mango Ding und was er mit Tretti da auch so zusammen gemacht hat, das war etwas, was mir besser gefallen hat als das Megalo-Album davor und ich war einfach schon super lange Megalo-Fan, deswegen fand ich das schön.
ich habe das so oft gepumpt, dieses Album.
Das Regenmacher, Regenmacher,
das
wirklich?
Regenmacher-Album, das
gute Sachen,
war so ein Vibe damals. Wer hat die Hitze? Da war ja Trettmann auch mit drauf. Brrr. Also die Combo hat an mehreren Stellen, wie ja gerade schon gesagt, irgendwie gut funktioniert. Aber ey, dieses Album, ja, also hat mit mir damals echt viel gemacht. Und ich kann auch echt viel noch von dem heute auswendig irgendwie.
Geil, das war mir gar nicht so bewusst, dass du da auch so megalomäßig drin bist.
Ich bin auch oft in der WG
gepumpt
einfach.
Ja, überrascht.
Ja.
Okay. Hey, und 2016 hat noch viel mehr gebracht und gerade weil wir letztes Jahr erst über die große Fotzen-Thematik gesprochen haben, nehme ich auf die zwei Sixten mit dem Asozialisierungsprogramm.
Ja, ich schieß mal meine Liste direkt hinterher, weil die besteht auch so aus, also es sind so Alben, EPs irgendwie, die aber eigentlich so musikalische Momente einfach 2016 sind, so Deutschrap, Movements. Ich würde auf die vier das Trettmann und Kitschkrieg-Ding packen, also wie gesagt, da wo ich unterwegs war, so, wir haben das mit, also wir haben jede EP davon schon verfolgt und auch gefeiert und es war einfach eine krasse Zeit, dass so viel passiert einfach. Ich fand es heftig, also dieser 3-EP-Run ist wirklich generational, ist für mich auch immer noch, also noch ein krasseres Moment als dieses echt sehr gute DIY-Album, aber so diese 3 EPs nacheinander, das war eine unfassbar starke Arbeit, auch also mit diesem Kitschkrieg-Sound, der damals ganz neu war, ganz frisch war, mit der Ästhetik, die reingebracht haben in diesem Schwarz und Weiß, das war einfach, war Film gewesen.
Und da als Beispielsongs waren da so drauf 120 Jahre mit Haiti zusammen, ne?
Ja, der war unter anderem
Adriano.
Drauf. Adriano, Jalen Dahl.
Oh, geil. Ja, den liebe ich auch sehr.
Ja, also ehrlich gesagt, jede EPs hat, also, keine Ahnung, Raver war da auch mit drauf.
Oh,
legendäre
Juice-Premiere
damals auch gewesen. Also, da sind fast, also nur Hits drauf, da gibt es wunderschöne, ganz ruhige Liebessongs, da gibt es die Party-Songs, da gibt es die Ganja-Songs und alle haben ein Tretti-Flair, was man davor einfach noch nicht hatte. Also ja, das war krass. Ja. Ich sag mal so, wäre vielleicht, also vielleicht reden wir irgendwann auch mal in einer Retro-Kategorie-Folge über einen Kitschkrieg-Trettmann-Release. Vielleicht nicht.
Haben wir doch schon gemacht. Wir haben doch diese ganze Reihe schon auf deinen Vorschlag hin mal gemacht.
Oh mein Gott, ich habe nichts gesagt.
Wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, März 2024.
Ach komm, das ist ja schon. Wow, das hast du aber schnell recherchiert.
Ich habe das vorhin mal diese Liste chronologisch geordnet, weil ich einen Überblick haben wollte nochmal.
Okay, crazy, ich hab nichts gesagt. Gehen wir lieber schnell weiter. Auf der 3 in meiner Liste würde ich auch, gehe ich mit Six mit, also Sozialisierungsprogramm. Auch, also krasses Album halt einfach, den Sixten Einfluss festmachen würde, dann wahrscheinlich genau an diesem Release, heftig auf die Fresse bekommen von Julia und Nura. Und auf die 2 packe ich das Album Aurora von Craig Ignatz und El Guni, die beide auch mit jeweiligen Releases davor schon ein krasses Momentum für sich hatten. El Guni sicherlich auch nochmal eine Spur mehr als Craig Ignatz, der war auch mal schon ein sehr frischen Flow aus Österreich irgendwie rübergeschickt hat mit ganz lustigen Beats, auf die er gerappt hat, einer ganz eigenen Art. Und ja, auf diesem Aurora-Tape sind sie halt dann beide zusammen auf eine Art und Weise dumm gegangen, die ich auch sehr stark fand. Dem habe ich sehr lange begleitet. Crazy Album. Ja. Meilenstein-Album.
Safe.
Ist jetzt gerade auch erst, also richtig 10 Jahre alt geworden. Es kam ganz früh im Januar raus.
Mhm. Ich greife da schon mal so halb was vor, bevor ich jetzt mit meinen 4-3-2 komme. Wir haben nachher noch eine Kategoriefolge über Audio 88 und jetzt in normaler Sandprobe. Ich glaube, ich und David uns sehr freuen und es wird auch eine neue Kategorie geben und ich werde die heute bringen und es wird eine 10 Jahre 2016 Variante werden. Das kann also sein, dass das ein oder andere Ding von den Dingern, die ich jetzt schon genannt habe, auch in der nächsten Abstimmung auf Instagram dann demnächst landen wird. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil das sind schon echt viele Perlen, die da gewesen sind. Pass auf, ich habe jetzt Folgendes. Ich mache meine 4-2, dann gebe ich nochmal ab. Aber bevor ich nochmal abgebe, ich habe nämlich noch was. Ich habe, glaube ich, schon einmal bei irgendeiner Geschichte, und als wir, ich glaube, letztes Jahr über 2015 geredet haben, habe ich mal erwähnt, dass ich bei der Webseite Genius, der Musik-Lyrik-Plattform, Annotation-Plattform, damals irgendwie so Editor und so Redaktionsteam so ein bisschen dabei war. Und da haben wir auch immer Jahreslisten gemacht. Mhm. Und ich habe natürlich rausgefunden, es gab natürlich auch eine 2016-Liste.
Geil.
Es gab auch eine 2015-Liste. 2015-Liste gab es dann so eine Abstimmung, wo und dann durften verschiedene Leute Reviews schreiben. Dazu vielleicht später mehr. Aber die 2016-Liste war einfach nur, die Leute haben quasi so Top 10 Alben, Top 10 Songs.
Ja.
Die werde ich dann auch noch gleich durchgehen. Aber jetzt erstmal nochmal so
aus meinem Standpunkt jetzt, was habe ich jetzt so 2016 gefühlt für mich gehört und abgefeiert? Habe ich da also so
Let's Kopf go. Leute, vier, Leo ist komplett on fire und vorbereitet. Ich lasse mich anstecken hier gerade.
Ich Shoutout an den Leo aus dem Jahr 2016, der sich da eine Mühe gegeben hat, weil das ist aber das Beste. Die Arbeit, die schon jemand für dich vorher gemacht hat und für mich ist der 2016 Leo ein anderer Leo als jetzt, aber
danke Leo.
Good
mein
boy,
guter Leo.
I'd ja. say. Ja. Genau, für mich auf der 4 ist eigentlich underrated so, ich bin auch so ein bisschen außerhalb aus dem Deutschland gegangen so, weil 2016 war für mich auch einfach das Jahr, wo ich Grime einfach komplett neue Dinge so. Und da kam halt Skepta, ja. Konnichiwa Album.
Ja. Okay.
Und dann halt auch eben, wie heißt noch, der Tim Westwood Remix.
Oh Gott.
Bei Gott, haben wir den aufgepumpt.
Tschüss.
Ist für mich schon outstanding Ding gewesen, so. Dann auf der 3. Ich will nicht Album sagen, weil es gab einen Song, den ich damals schon auch gut fand, weil das war auch, ich glaube, auch eins der erfolgreichsten Deutschrap-Alben, das ist einfach das Nachfolgealbum von CEO 0,9.
Genau.
Und da gab es halt auch einfach diesen Song SIM-Karte und dieses ja, One-Shot-Video und mit den Outtakes und sowas. Das war unfassbar. Das war quasi nochmal eine perfekte Weiterentwicklung von CEO und das war damals absoluter CEO-Peak, würde ich sagen so. Ja. Und auch nicht letztes Jahr, wie wir schon mal diskutiert haben, so auf jeden Fall auch. Und dann für mich auf der 2, auch dass ich genau wie bei dir, Torben, in der Liste ist, für mich Sixten. Assozialisierungsprogramm Sixten sind 2016 wirklich für mich mit dem Hammer durch die, ja, ich bemühe dieses Bild jetzt, durch die Glasdecke geknallt. Gab es viel Diskussion über Industry Plan und so, aber ich glaube, Sixten 2016 mit auch mit dem ersten Video Deine Mutter,
ja.
Das war unfassbar, das zu sehen, weil das gab's davor noch nicht. Das war so frech, asozial, hochqualitativ auch gemacht schon, deswegen auch komplett. Diese Industry-Blend-Sachen, ja. Aber es war halt auch unfassbar stark gerappt, gerade natürlich von Juju damals schon, Nora auf jeden Fall auch mit ihrer Art überzeugt und ich glaube, vom Impact, den dieses Album damals hatte, wenn wir auf die Heutzeit springen, wahrscheinlich das Größte aus dem Jahr, würde ich argumentieren. Ich habe auf der 1 trotzdem was anderes, aber jetzt, wie versprochen, ich mache einfach die erste 1. Für mich auf der 1 ist quasi irgendwas, wo ich mich wahnsinnig drüber gefreut habe und ich höre das, glaube ich, jährlich mindestens einmal und das kam super random, einfach so als Überraschungsrelease am 24.12.2016, weil irgendjemand endlich auf Twitter mal gefragt hat, ja, schön und gut, aber wann kommt eigentlich Run the Jewels 3 raus? Und daraufhin LP geantwortet hat, ja, okay, hier ist es. Und dann kam am 24.12. einfach Run the Jewels 3.
Ja, das war
und ich erinnere mich noch dran, wie ich am 25. morgens gesessen habe und irgendwie so 6 Stunden lang Run the Jewels 3 Album am Stück gebrettert habe. Und das war für mich so die Peak Run the Jewels Zeit. So einfach, es ist einfach ein ikonisches Album, ikonische Band. So, jetzt zu meiner versprochenen Top-10-Liste Songs und Alben, die ich bei Genius niedergeschrieben habe. Wolltest du erst Alben oder Songs hören?
Erst Songs.
Songs.
Aber hast du da richtig Text zugeschrieben?
Nee, oder war das quasi es so ist wirklich Liste? Nur in dem Fall eine Liste und ich habe mir, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Mühe gegeben, da was zu schreiben. Deswegen geht's auch relativ schnell durch.
Drop it.
Songs. Auf der 10. Run the Jewels. First Day in the Danger Room. 9. CU SIM-Karte. 8. Audio 88 in der Sinn, warum ich Menschen nicht mag. 7. Ein Flume-Song, Never Be Like You. 6. Auf der 6 mit kein Geld. Dann nochmal Run the Jewels, Talk to Me. Dann, interessant, Megalo, ihr müsst noch üben. Und zwar ist das ein Remix von einem, ich glaube, von einem STF-Song, wo er nochmal so alte Rap-Songs genommen hat. Es gibt so ein 20-Sekunden-Ding, 20-Minuten-Ding. Und das war unglaublich geil. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das nochmal irgendwie finde. So. Dann auf 3 von MIA, Borders. Auch unfassbarer Song. Dann hatte ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber fand ich damals unfassbar geil. A Tribe Called Quest, We the People. Keiner kennt ja nicht mehr so.
Okay, Leo.
Ich mach's auf die Playlist vom Rapstrand, das ist ein guter Song. Und auf 1. Deine Mutter, weil vorhin genannt.
Yes.
Okay, jetzt die Alben. 10, CEO 0,9. 9, MIA, AIM. Dann auch ikonisches Rap-Release aus den USA. Atrocity Exhibition von Danny Brown.
King
Album. Unfassbares Album. Dann das genannte auf ewig Mixtape Volume 3 von Megalo.
Ja.
Dann Halleluja von Audio 88 Jessin. Auf 5 nur Sixten Assozialisierungsprogramm. Und jetzt wird's ein bisschen wild, weil das ist auch kein Rap-Album, aber warum nicht auf einer Rap-Plattform einfach auch mal nicht Rap-Alben zu bringen? Das ist nämlich von Flume Skin, hat er damals released. War geil. Hat damals nämlich auf dem Splash-Spiel 2 Jahre davor. Und dann wird es noch geiler, weil es ist einfach so, ich habe einfach in dem Moment, ich erinnere mich noch an dem Moment, ich dachte so, weißt du, ich habe dieses Jahr, das Album habe ich in dem Jahr super viel gehört, aber es kam nicht aus dem Jahr. Aber ich dachte, ja, aber das hat mein Jahr geprägt und ich pack's einfach in die Liste, weil es ist einfach auch kein Rap-Album, es ist von den Black Keys El Camino. Das ist einfach so. Einfach auf einem musikalischen Jahresrückblick für ein Rap-Forum. Einfach ein Album aus 2011, Blues Rock. Das finde ich schon witzig von mir.
Sehr gut.
Dann auf 2 ist Konnichiwa von Skepta und auf 1 Run Jules 3 von Run Jules.
Ja.
Genau. Ich finde, ich glaube, ich habe hier das letzte Mal, als ich was vorgelesen habe, aus Genius-Listen war es extrem viel peinlicher. Mhm. Von daher bin ich damit sehr zufrieden.
Ja. Das
oder?
So machen.
Wie ist eure Bewertung der Liste? Was war euer größter Schockmoment in Leos 2016-Liste?
Also die Black Keys fallen schon ein bisschen raus.
Das ist schon Bullshit, aber das ist so eine Menschen, die jetzt irgendwie totaler Quatsch ist, ja.
Mhm. Aber habe ich letztes Jahr Live-Konzert zum ersten Mal gesehen, muss ich schon sagen, die können Musik spielen.
Mhm. Danke für die Einschätzung.
Ja, bitte. Dafür bin ich da, okay. Okay, Tom, was ist bei dir auf der 2016 Musikliste auf der 1?
Ich habe da einen ganz großen Bauchgefühl-Pick genommen und ich habe es lange nicht mehr gehört, aber ich erinnere mich noch total dran, dass es gerade auch so ganz dolle Sommer-Vibes bei mir ausgelöst hat, dass dieser Mensch mich einfach mit seiner ganzen Art einfach komplett begeistert hat.
Prinz Pi im Westen nichts Neues.
Oh Gott. Das wär's jetzt, ey. Kam das da auch raus in dem Jahr? Pfui. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ein viel, viel sympathischerer Mensch. Und zwar kam in diesem Jahr das Album Kauft meine Liebe von Berkan raus. Und ich weiß, es ist auch so ein bisschen was Cringiges manchmal dabei. Und ich weiß, dass ich auch manche Sachen davon ein bisschen weird fand. Aber trotzdem die ganze Art und Weise, also dieser Hollywood 36-Song, dieser Autosong, das waren alles so gute Laune Sachen, habe ich unglaublich gerne gehört in dem Jahr. Und sehr viel Spaß gemacht. Und ich meine sogar, dass in diesem Jahr auch diese ganze Veranstaltungsreihe von ihm angefangen hat mit Berkan Dicker und das er so als sein. Entertainer halt auch nochmal so eine ganz eigene Bühne für sich gefunden hat.
Ja.
Ja, das war schön. Das bei mir auf der 1 spontan.
Also meine größte Überraschung, auch mit deiner Liste, Leo, da fehlt halt was, wo ich gedacht hätte, das muss doch safe drinne sein.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich hab's halt erst ein Jahr später gedickt einfach. Ja.
Also bei mir auf der 1, City-Tarif, Haiti. Ja. Runter von der Straße, boah, hat der damals geschoben, Alter. Eieiei. Das kann man wegen sexy. Also in die ersten Haiti-Songs, also ich hab sie mit dem Mixtape auch erst entdeckt. Sie hatte ja durchaus schon mindestens eins davor gemacht, was so ein bisschen Aufmerksamkeit hatte.
Ja.
Das war, Leo guckt kritisch, aber das war das, wo sie das N-Wort gedroppt hat, was Haiti durchaus gemacht hat, halt vor City-Tarif.
Ja, wo sie noch unter Robbery hauptsächlich geagiert
hat. Ja, aber also hat sie ja da auch noch so ein bisschen gemacht bei City-Tarif. Genau, aber das ist halt, also ja, die Zusammenarbeit mit Azerjohn, die Skits, die zwischendurch sind, diese knallgelbe Ästhetik hat unfassbar geschoben, mein heftiges Untergrund-Release von einer Queen, die irgendwie immer eigentlich auch Untergrund geblieben ist, trotz zwischenzeitlichem Universal-Signing, aber...
Das können wir nach 10 Jahren so sagen, oder?
Ja, voll, also können wir halt safe, das war... Der Knaller, der Knaller Startpunkt, das war, also, ja, gibt kein besseres 2016er Release für mich aus dem Deutschrap. Ich find's trotzdem super gut, also, ich habe mich auf Deutschrap beschränkt, aber, ja, also, dass du das Skepta-Release mit reingenommen hast, unfassbar krankes Album, das hat ich sag mal, aus dem internationalen Bereich für mich mindestens genau so eine hohe Wertigkeit, auch das war unfassbar, als das rausgekommen ist.
2016 kam laut dem grünen Riesen auch, dass ich auch nochmal die Toxic-EP rauch raus.
Naja, war eine große Kitschkrieg-Zeit. Also Messer könnte schon noch in dieser Zeit gedroppt sein.
Ja.
Weil das andere war ja mit Azerjohn zusammen und Haiti hat dieses Camp von, also ihr wisst ja jetzt und ich weiß jetzt auch, gibt's ja eine Kategoriefolge drüber, habe ich das auch schon erzählt, aber so dieses Camp von, es gibt Kitschkrieg und die machen sehr viel mit Trettmann, aber wir haben auch schon Bock auf Haiti und dann gibt's noch so einen Joey Bargeld, der irgendwie der Ungreifbarste von in denen ist, aber in dieser Zeit durchaus auch relativ aktiv so, das war alles 2016, 17 und dann so Fade-Out 2018 mäßig, wird schon alles in dieser Zeit passiert sein, also dass da Toxic-EP rausgekommen ist, hört sich plausibel an. Ja. Was für ein Run, Alter, City-Tarif und Toxic-EP in einem Jahr.
Finde ich auch schon unfassbar, also ich habe ja schon mal hier gedroppt, was mein Lieblings-Haiti-Release ist, aber das ist auf jeden Fall das Nächste, was dran ist. Und das ist schon auch crazy. Ja, aber ich checke, aber ich wollte authentisch hier sein und einfach.
Ja, ist doch gut.
Wiedergeben, was ich wirklich im Jahr. Ich hab's, glaube ich, wirklich ein Jahr später, kam dann die Angst-EP, glaube ich. Ich glaube, da bin ich dann komplett reingefahren. Mhm. So, ne?
Wenn wir gerade nochmal so internationaler sind.
Django-EP hieß die ja. Quatsch, da war nur Angst drauf.
Ja. Wenn wir gerade nochmal so ein bisschen internationaler sind, 2016 fühlt sich für mich auch sehr von meinem persönlichen Hörverlauf nach Action Bronson eigentlich an, den ich nämlich zum Beispiel auch mit einem Zitat auch auf normaler Samt gehört habe.
Ja.
Das werden wir vielleicht später dann nochmal besprechen.
Ja.
Aber tatsächlich ist das Mr. Wonderful Album, was für mich so ein bisschen den Action Bronson Höhepunkt ausgemacht hat, schon ein Jahr vorher, 2015 rausgekommen. Aber ich glaube, das hat auch so eine Langlebigkeit für mich gehabt, das ist auch direkt noch reingezogen bis in 2016. Da habe ich nämlich dann tatsächlich jetzt auch, als ich das kleine Zitat von ihm gehört habe, auch gedacht, was macht der Mann eigentlich? Macht er noch Musik aktuell oder ist er nur gut und ist Vater, ist high?
Ich hoffe, ihm geht's gut. Aber ich weiß.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es ihm gut geht. Es geht gar nicht anders.
Ich denke tatsächlich auch heutzutage immer noch regelmäßig in meinem Daily Life an Action Bronson, weil es einen fantastischen Twitter-Account gibt, der nennt sich Accidental Bronson und repostet quasi so Screenshots oder Sachen, die andere Leute geschrieben haben, weil sie es halt anhört, als ob Action Bronson das hätte rappen können. So Sachen wie Tote Bag slipped off the shoulder, puffer jacket, sick as fuck, I'm overstimulated.
Boah, der Typ ist so iconic,
oder,
ey.
Also, smoking off-brand cigarettes, hand-rolled by children in cities you wouldn't go with a gun.
Ja, Mann, genau das. Genau das, eine Action Bronson-Line.
At the local river to catch dinner after spending the grocery budget on Mongolian cashmere.
Ja.
Und also, das können Überschriften aus TikToks, aus Insta-Reels, aus einfach anderen Tweets, aus Kommentaren sein. Alles, es wird verwertet, aber so, es hat diesen einen gemeinsamen Nenner, darüber freue ich mich, der Account ist sehr aktiv, darüber freue ich mich regelmäßig.
Ein King, ja, ja, Mann. Einfach ein Lebemann auch, ne?
Ja, voll. Ja. Nee, ich habe ja vorhin schon mal, ganz anderes Thema, ein bisschen Downer, aber das ist was mich halt auch immer interessiert, ist halt so ein bisschen auch Politik im Grunde genommen. Was hat 2016, ich habe vorhin schon gesagt, irgendwie Überraschung, Präsidentschaftswahl, Donald Trump gewinnt gegen Hillary Clinton, wer hätte es gedacht? Amerikaner hassen Frauen, stattdessen wählen sie lieber Donald Trump, cool. Aber auch Brexit, auch legendäres Thema, die hassen sich immer heute noch dafür, die Idioten. Aber auch, und das ist das Witzige, es gab halt auch einen Putschversuch in der Türkei. Und Tom, Frage an dich, weißt du noch, wo wir darüber was gelernt haben?
Über den Putschversuch in der Türkei?
Ja.
Mit dem Taksim-Platz?
Nee, das war nicht Taksim-Platz, das war früher. Es gab irgendwie so einen Putschversuch, so eine Nacht, wo dann Ausgangssperre und so. Und ich weiß noch genau, das war ein Moment, wo wir zusammen unterwegs waren.
Deswegen, keine Ahnung. Wo?
Erinnerst du dich noch, dass wir mal zusammen auf dem Melt waren?
Ja, selbstverständlich.
Und da haben wir bei so einem Kino, ich sag mal so, Independent-Filme geschaut.
Ja.
Es waren so, uff. Also es Melt, dass sich auch irgendwie so, ich glaube, als Kulturfestival verstanden hat, irgendwie so, ich sag so, wie kann man es nennen? Alternative?
Es war sexuell sehr befreit.
Ja.
So würde ich das auf jeden Fall auch festhalten. Das
aber
war
so,
schon,
ich habe mal so alternative, queere Perspektiven,
ja,
auf Pornos. Und
ja,
da haben wir einfach rumgechillt, so in einem Wald daneben. Ist ja das gleiche Gelände wie Splash.
Irgendwo muss man sich ja erholen.
Und dann hat, und das wurde irgendwie gezeigt, neben uns saß ein guter Freund von uns, der komplett schockiert war. Ich fand das alles sehr lustig, weil ich fand das von der Ästhetik lustig und
ja,
so halt umgedreht, ne? Also quasi auch das große Sixten-Jahr im Endeffekt für mich da auch quasi nochmal so einen Punkt gefunden.
Mhm.
Und dann, während dieses Video kam, wo irgendwie mit dem Thema Fake-Sperma auch rumgespielt wurde,
ja,
kam eine Zwischenansage von so einem Typ, der hinten die Videos gespielt hat. Ja, ich wollte nur mal sagen, irgendwas passiert gerade in der Türkei. Ich weiß nicht, aber voll gut, wir sind überall gegen Faschismus und Diktatur. Und das war der Moment, wo ich über diesen magischen Moment nicht schlussendlich nicht erfolgreicher Putschversuch in der Türkei, das fand ich eine lustige Geschichte.
Das ist komplett absurd, dass du das noch damit verbindest, dass dass dieser Putschversuch für ewig in deinem Hirn mit Fake-Sperma verbunden sein wird. Ja, ja. Aber war eine schöne Atmosphäre in dem Wald. Doch, muss man sagen.
Ja, das war auch ein gutes Match. Da ist auch Skepta aufgetreten,
ja,
und da waren auf jeden Fall einige Sachen. War nicht so richtig das Publikum dafür, weil, naja, Hip-Hop ist dann doch ein bisschen weiter.
Naja, wir haben es gefühlt.
Das war das Jahr 2016.
Gute Zeiten.
Also musikalisch auf jeden Fall einiges Geiles dabei. Sonst
ja,
weiß nicht, ob da ich mal so, wenn man in die Vergangenheit guckt, wird auch gerne mal romantisch verklärt werden. Ich bin mal gespannt, ob man auch auf 2025, 26 romantisch verklären schaut.
Wenn es weiterhin so bergab geht, easy. Kein Problem.
Damals, ich schwöre dir, hättest du mich damals 2016 gefragt, wie läuft so Politik, wie geht's mit dir so? Ja, alles scheiße, geht bergab. Hätte immer jeder gesagt so.
Und
ja,
du hättest
und das
recht gehabt.
Gibt mir Hoffnung.
Siehst du?
Und ich hätte recht gehabt. War bei Scheiße. Ich habe sogar zwei Alben so für mich des Monats tatsächlich, die ich nochmal
ja,
so einbringe.
Du willst noch nachholen, ne?
Ich will noch nachholen. So, ich wollte vorhin mit dir sprechen, weil wir hatten ja Jahresrückblick-Folge und mir ist leider entfallen, weil ich habe das erst nachgeholt, weil ich habe das Bashlik-Album gehört. Und ich fand es nachträglich. Hab's zum ersten Mal gehört und fand's wirklich hervorragend. Also ich möchte dir nochmal einen Shoutout geben. Und ich glaube, eine von deinen Gästen, die du akquiriert hast, hatte das auch selber schon nochmal genannt. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war.
Emma Backspin, Emma Dressel hat das als ihr Release-Album des Jahres gedroppt gehabt.
Shoutout, sie hat recht. Ja, würde ich nachträglich nochmal nachschieben, weil ich hatte ja PA69. Finde ich auch gutes Album und aber dieses Bashlik-Ding. Bei Gott,
das macht was mit dir, ne?
Ja, ich habe das ja neulich damit schon mal in so einem privaten Moment, wir saßen bei einem Bier in der Kneipe.
Verletzlichen und privaten Moment.
Ja,
hast du nicht geöffnet.
Männer sitzen in der Kneipe, das sind die privaten verletzlichen Momente
und reden über Bashlik-Alben.
Ja, und ich bin ja auch, ich habe das Gefühl, dass ich so einen Trend für mich irgendwie entdeckt habe, der mir gerade besonders gut gefällt und ich merke, dass die Musik sich auch wieder so ein bisschen manche in diese Richtung erwähnen und das ist einfach so, ich mache das jetzt mal sehr groß und da kann man viel rein reflektieren, aber klassische Hip-Hop-Beats
und gleichzeitig habe ich, ne, und verbessere mich, wenn es nicht so ist, das Gefühl, dass du musikalisch wieder ein bisschen jünger wirst.
Wo?
Doch, irgendwie.
Mein musikalisches Alter auf Spotify war 73, weil ich einmal Hannes Wader singt Arbeiterlieder gehört habe, bei Gott.
So, genau. Und ich will dich auch immer noch wirklich, ne, hier auch im Podcast, wo Leute zuhören, will ich dich auch immer noch zeichnen als einen sehr facettenreichen Mensch, der natürlich viele verschiedene Arten von Musik hört. Und selbstverständlich sind auch da wieder die Black Keys ab und zu überraschend nochmal mit dabei. Aber trotzdem, ich Gute finde, Band. Von den Sachen, die du in den letzten Monaten immer wieder so gebracht hast und die Art und Weise, was du und wie du es gefeiert hast, habe ich das Gefühl, das ist Musik, die tendenziell auch jüngere Leute noch mehr fühlen würden.
Will ich mir kein Urteil anmaßen, so, aber manche bestimmt, so, ich weiß jetzt nicht, ob Bashlik.
Sehe ich schon, weil, guck mal, alleine in dem Bashlik-Album, wenn wir jetzt mal bei dem bleiben, ist ganz viel auch so jugendlicher Weltschmerz drin. Und das ist was, mit dem ich auch immer mal wieder viel anfangen
kann. Findest du es jugendlicher Weltschmerz?
Ich habe es schon in diversen Runden als den modernen Leiden des jungen Werther bezeichnet. Und ich würde immer noch bei dieser These da bleiben, dass die Art und Weise, guck mal, alleine schon, wenn er das so...
Kann ich nichts dazu sagen, weil ich kenne das Buch nicht.
Vielleicht einfach nur...
Peinlich, ja. Ich musste Faust 2 lesen in der Schule.
Ja.
Ich hätte auch, glaube ich, lieber die jungen Leiden des jungen Werthers gelesen, wenn man bedenkt.
Scheiß komplett drauf. Sagen wir einfach nur mal, es hat damals eine große Welle von Leuten zu Suiziden animiert. Und
das
hat,
Leiden des jungen Werthers?
Ja, ja, klar. Das ist das Ding, wofür
ich
das quasi...
Ich habe wirklich keine Ahnung.
Dass ganz viele Leute...
Das ist halt wirklich... so romankulturelles Wissen, das ich tatsächlich nicht habe. Jetzt ist übrigens auch ein Moment gewesen, wo ich mir wünschen würde, der Podcast wäre ein Videopodcast, weil die Reaktion von David, wie ich das gesagt habe, war Peak.
Aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich dachte aber, das ist so, ja, keine Ahnung, so das bekannteste Smalltalk-Wissen, was man so haben kann, dass komplett. Beim Leiden des jungen Werther sich halt so Männer in den Suizid begeben haben. Das ist halt, dafür muss man sich halt
natürlich
nicht mit dem Buch auseinandergesetzt haben.
Das ist für mich auch auf der Top 1 Fakten, der Fun Facts.
Nein, wirklich, das hat nichts mit Literatur zu tun. Das ist halt einfach so ein Ding, was größer ist als das Werk an sich. Mhm. Aber ist auch egal.
Ich wusste nicht, aber ich finde gut, dass ich es jetzt weiß.
2026, wir bleiben literate.
Wann kommt es raus? Literarisch. Guck mal, so weit ist es bei mir und Goethe auf jeden Fall schon, dass ich keine Ahnung habe, in welchem Jahrhundert ich ihn überhaupt verorten müsste. Befinden wir uns in 1700 irgendwas oder 1800 irgendwas? Wir bleiben immer noch literarisch.
87.
Wow.
War da eine zweite Fassung des Romans? Aber
ich würde trotzdem sagen, 1787, auch dieses Jahr ein gutes Jahr für Hip-Hop. Also du würdest du Beschlik fragen, hast du abgeschrieben von Goethe?
Nicht hast du abgeschrieben, aber nein, ich meine wirklich alleine von, guck mal, das Album heißt Musik, die ich geschrieben habe, anstatt aus dem Fenster zu springen.
Mit so einer geilen, so, ikonischen Reklamversion als Cover, das finde ich auch stark.
Genau, guck mal, alleine das macht ja, finde ich, diesen ganzen Goethe-Bezug ja auch irgendwie schon nahbar.
Ja.
Nee, aber ernsthaft, ich finde, da ist wirklich so viel so ein Weltschmerz drin, aber auch einer, der, und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber der auch keine Selbstverantwortung übernehmen möchte, die Dinge wirklich zu verändern.
Ja.
Sondern der sich...
Ja, aber das ist auch mal okay.
Ja, total, total. Das ist, deswegen, ich will das auch gar nicht als hart und vorwurfsvoll, nee, und so von wegen, na, fühlst du dich wohl in deinem eigenen Selbstmitleid, so...
Ich finde es so anmaßend, dass du halt immer wieder denkst, dass dann Künstler irgendwie auch eine Lösung, Schrägstrich, Hoffnungsperspektive oder...
Nein, gar nicht.
Es ist nicht perfekt ausgedrückt irgendwie, so wie es gerade, fehlt das Wort, aber
find
lass den Mann doch einfach leiden.
Ja, finde ich ist auch vollkommen wichtig, weil guck mal, ich habe einen Großteil meiner musikalischen Sozialisierung mit genau so einer Mucke auch verbracht. Und das ist was, worüber wir...
Das heißt, du bringst jetzt immer noch die ganzen Elo-Songs rein.
Genau, genau. Aber es verändert sich ein bisschen was, dass ich halt merke, ich gehe da nicht mehr mit meinem Gefühl so komplett rein und übernehme so ganz, ganz viel von dieser Stimmung her. Guck mal, also ich hätte nicht so lange Jahre so viel Tua-Fan sein können, wenn ich nicht traurige Lieder und traurig sein und sich in dem Traurigsein komplett verlieren auch komplett gefeiert hätte. Also Tua ist für mich der Beispielkünstler, der sich ein bisschen verändert hat aus so einem Status raus und plötzlich hat die Musik für mich irgendwas verloren. Also von daher will ich auch gar nicht sagen.
No front, aber wenn ich mir so Bauchbinden für dich überlegen würde, wie du im Fernsehen auftrittst, würde nicht drunter stehen für mich.
Bauchbinden.
Torben Helmuth, Tua-Fan, hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt.
Also grau für mich damals, oh gut, da gehen wir jetzt gar nicht erst dran. Aber ist es trotzdem vielleicht so ein bisschen nachvollziehbar, was ich meine mit, ist sehr viel Weltschmerz und sowas auch drin und aber auch, also perfekt,
ja, aber er
verpackt
bringt es,
so.
Und er bringt es halt aber in so einer musikalischen Art rüber, die mich gerade total abholt. Und das ist vielleicht sogar noch mehr der Fokus für mich als tatsächlich irgendwie die inhaltliche Ebene. Aber klar, es ist natürlich auch irgendwie inhaltlich gesehen ein Bruch mit Musik, deswegen weiß ich halt nicht, weil du gesagt hast, so, das ist jetzt das Connecten super viel mit jungen Leuten, denke ich mir so, ich weiß ja nicht, also es gibt mit Sicherheit eine Zielgruppe dafür, aber die große Popmusik, Hip-Hop, was Leute, die jetzt 10, 15 Jahre jünger, glaube ich nicht, dass die jetzt auf dem Beschnick-Film, und das ist halt schon auch ein Kontrast für mich irgendwie, den ich da sehe, und würde ich sagen, dass ich das begrüße? Ich glaube schon. Aber ich glaube, mich begrüßt tatsächlich eher mehr so, wie die Musik gemacht ist. Und das ist dann halt zumindest in bei uns im Podcast, ne, Jahresrückblick ich jetzt oder so, dass da Leute positiv drüber sprechen. Und es ist ja auch ein Bruch mit, ich will nicht einen Bruch sagen, aber es ist ein neuer Beschlik, den wir da irgendwie sehen, würde ich auch sagen. So, ich glaube, wir haben kurz mal so ein bisschen über ihn gesprochen. Aber das ist auf jeden Fall Musik, die mir sehr gut gefällt. Und ich hoffe, wir sehen mehr solche Musik oder hören mehr solche Musik, die nochmal auch so eine Richtung anbietet, gerade was das Musikalische angeht. Und ich merke das gerade, das ist einfach so ein wahnsinniges Bedürfnis für mich. Es ist irgendwie so total der Kontrast bei mir, weil ich habe seit Anfang des Jahres für mich PA69. Ist quasi beattechnisch komplett das Gegenteil einfach so. Kann ich natürlich auch feiern, finde ich geil. Kann ich auch gleich noch erzählen, war ich am Freitag
genau.
Auf dem Konzert. Aber ey, geile, ich sag mal so traditionelle, klassische Hip-Hop-Beat, Vierteltag, Bum, Chuck, Richtung, artig, gut neu gemacht, geil.
Ja.
David sagt gar nichts dazu, ist auch okay.
Ja, ich finde halt, das, was Torben sagt, so, das ist halt, es hat was sehr Coming-of-Age-mäßiges einfach.
Das ist der Hip-Hop-Journalisten-Begriff, den man da
der,
auf jeden Fall
der Jüngling quasi.
Coming-of-Age-Filme.
Das ist auch, also, das ist einfach eher eine Feststellung als eine Kritik oder der Einordnung.
Komplett. Und
jetzt kommt die Einordnung. Ich finde es halt deswegen ein bisschen cheesy. Einfach manchmal so, wie er textet.
Geil.
Aber ich finde, ja, er soll machen halt. Also,
ja,
no hate.
Ja, cheesy ist eine gute Einordnung, weil es
es ist gleichzeitig irgendwie so ein bisschen negativ, aber es ist gleichzeitig auch halt embracing, weil ich denke mir so ein bisschen cheesy.
Ich glaube, also cheesy. Ja, ich würde auch sagen, hat er sich selbst an manchen Stellen bestimmt auch gedacht und die dann bewusst trotzdem so rausgebracht, würde ich ihm volle ja. Kante unterstellen. Ja. Und daher ja.
Und alleine wie dieser WWW, dieser Was wäre wenn Song mit ja. seinen Bläsern schiebt, ist halt auch schon wieder komplett geil. Da bin ich fast auch schon Gläser, wieder so 10 Jahre zurück und könnte mir so ein TI oder irgendwie sowas drauf vorstellen. Ja, der schiebt schon irgendwie geil an.
Ja, der ist auf jeden Fall auch noch richtig geil. Ich mach den auch auf unsere Rap-Stammtisch-Playlist. Ja, kurzer Konzertbericht, 469.
Ja, hau rein.
Tatsächlich auch ganz geil, weil ich war mit meinem Bruder da, liebe Grüße, dem ich irgendwie zu Weihnachten geschenkt hat, der kein genuiner, jetzt riesiger Hip-Hop-Fan ist. Ich hab gesagt, ey, kommt halt nicht aus Berlin und so. Ich habe gesagt, komm mal einfach vorbei, wir gehen zum Konzert und habe gesagt, lass zu Team Scheiße gehen, weil habe ich gesehen, die spielen irgendwie so, weil das ist sowas, was sehr geil ist. Also Punk und so findet er schon, glaube ich, was heißt glaube ich, ich weiß es, findet er sehr gut. Und dann habe ich dann durchgehört, habe gesagt, ey, könntest auch das und das und dann habe ich gesagt, ja, PA69, ich will zu PA69 kommen. Ich dachte so, nice, weil von euch Banausen wollte ja keiner mitkommen.
Sorry.
Dann dachte ich so, ja, cool, da habe ich meine Travel Party zum PA69 Konzert und auch wenn es in der verfickten Columbia-Halle war, hat mich überzeugt. Gute Show.
Gab es Biertornados?
Es gab Biertornados, es gab Moshpits. So. Ich muss auch an der Stelle Danke an Bruder sagen, weil wir waren so, haben wir Bock unten, weil es gibt ja diese Columbia-Halle, gibt es ja Emporo und unten und ich hatte eigentlich schon so ein bisschen Bock auf unten und so ein bisschen Krawallalarm. Aber mein Bruder hat gesagt, oh, das ist, glaube ich, schon voll irgendwie schwitzig. So, lass mal oben gehen, wir können ja später runtergehen. Ich so, okay. Von oben, ganze Empore, das ganze Konzert komplett gewackelt, wo du, wenn du nicht weißt, dass es irgendwie designt ist, denkst du dir, das Ding bricht gleich ein. Uff. Was schon stark war. Stabile Ansagen, du hast die Leute auch gemerkt, da gab es auch die Referenz zu den Sido-Konzerten. Und so, ey, wir haben ein Fünftel von Sido geschafft, weil die zweimal Columbia Halle ausverkauft haben. Aha. Das fand ich irgendwie gut. Auch, die hatten Sonos-Click als Vorband, was perfekt gepasst, aber richtig aufgehalten. Nicht die einzige Kritik, so die Zeit von Vorband zu Hauptact-Art hat lang gedauert, wobei die Vorband hat irgendwie quasi, die haben so eine abgehangene Bühne und die haben davor diese 2 Meter ran vorne, haben die Sonos-Click gespielt und dann denke ich mir so, okay, da kannst du halt 5 Minuten später, zack, Hauptband, direkt Energie weitertragen. Einzige Kritik, ansonsten war richtig gut. Ich als alter Moshpit-Afficionado und Veteran, was das Thema angeht, war auch so am Anfang so, war alles viel Rumgeschubse, aber Timing nicht so richtig. Aber dann, Shoutout an die Sonne, die mehrfach im Publikum vertreten war. Also die Sonne ist bei PA69 ein großes Thema, weil
Sonne?
Ja, der ist im Sonnenoutfit. Er macht irgendwie auf jeden Fall stabile Dance-Moves und Tanz.
Cosplay.
Würde ich das Cosplay nennen? Egal. Und dann, und da gab es einen im Publikum, die haben es jetzt sonnenverkleidet und der hat auf jeden Fall gute Arbeit gemacht. Und als ich dann die Zugabe kam, bin ich dann auch runtergegangen. Yeah. Und dann habe ich dann auch wieder aktiv freudig mitgemischt, Kreise gezielt aufzumachen. Und da habe ich auch die Sonne begrüßt und in dem Stile eines alten Vaters gesagt, ich hab dich von oben gesehen, gute Arbeit.
Ankh-Mode activated.
Wirklich? Gut,
ja, Arbeit. Hat Spaß gemacht. Aber ich habe dann aber auch gemerkt und deswegen Scheiß Columbia Halle, also unten irgendwie die Zugabe, das waren halt so, weiß ich nicht, 3 Songs oder 4, I don't know, aber 50 Grad, keine Spaß, ist einfach die Hölle. Ich habe gemerkt, so, ich bin sportlich gerade eigentlich relativ gut drauf, so, aber es war anstrengend. Schon, ne? Ja, das muss man schon sagen, also. Und was auch stabil ist, ich meine, auch kein neues Ding, für Hip-Hop immer noch progressiv genug, um es jetzt hier im Podcast zu erwähnen, aber PA69 auch stabile Ansage mit, ey, nächstes Song, Flinter Moshpit. Hat auch, ich konnte es von oben perfekt funktioniert und der war so unfassbar groß. Und es war, da waren so viele Flinter-Personen drin und wenn mal irgendwie ein Dude irgendwie so, das so halb reingespritzt, irgendwie direkt auch ein anderer Dude direkt rausgezogen, so, die es nicht mitbekommen haben, muss ich schon sagen, wahnsinnig, wahnsinnig stabiles Publikum in der Hinsicht und geile Ansage und ja, war geil. Ich hoffe eigentlich auch noch, dass die vielleicht das ein oder andere Festival gebucht werden, wo ich die sehen kann, weil das ist, glaube ich, eine gute Band, wo man Spaß haben kann.
Schön.
Finde ich richtig gut an.
Ja. Danke für den netten Konzertbericht.
Ja.
Und dann würde ich an der Stelle sagen, lass mal wieder ein Throwback machen. Lass mal in die Kategorie rein.
Ja, unbedingt.
Oder wie wir mittlerweile sagen, die Retro-Kategorie. Ich habe mich gefügt. Ohne großen Kampf.
Nicht gefügt, sondern du hast
ich habe mich einsichtig den Sinn gezeigt.
Und die Argumente, dass es der bessere Name wäre.
Kein Bock auf Stress gehabt. Ich muss mir das aufheben.
Ja, du wurdest von den Argumenten überzeugt.
Aber wir werden jetzt gleich über Audio 88 und Jessin mit ihrem Album Normaler Samt reden. Und das könnt ihr euch in voller Länge anhören am 15. Februar. Und hier ist das Dippet.
Was geht mit euch? Alle MCs sind...
Hapfield drückt auf aus und lacht nur.
Torch, der wird zweimal relativ früh im Album auch direkt gementioned.
Ja, ist ja nochmal mit dem Rucksack. Ach, egal.
Dann so auf polnische Schmerzmittel.
Weil eigentlich fand ich das am sympathischsten, dass es eben respektlos mit Savage Legacy umgegangen wird.
Wenn eine Art von Rap gewesen, die vielleicht ein bisschen schlauer war, als was man zur Zeit damals halt auch gehört hat.
Mir war es komplex genug auf jeden Fall.
Als alter Tua-Fan kann ich doch hier wieder meine Fahne hochhalten.
Wo Audio 88 ernsthaft rappt, so mit Reimen.
AKA Köfte und Schnitzel.
Also für mich waren Audio 88 und Jessin damals schon alt. Dazu auch nochmal der Aufruf, wir freuen uns, wenn ihr uns gerne Vorschläge selber schickt, welche Kategorien wir machen sollen oder welche thematischen Zusammenhänge wir von der Kategorie sind. Schreibt uns einfach bei Instagram und dann regeln wir das irgendwie. Würde uns super freuen, wenn hier auch ein bisschen die Community von uns reinkommt. Ansonsten war das eine schöne Kategorie und wir gehen jetzt so ein bisschen in die Honorable Mentions rein. Und ich wollte eigentlich, ich fange direkt auch gerne an. Ich habe sowieso schon einen riesigen Redeanteil dieser Folge gehabt. Gut für mich. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Hätte ich sogar vielleicht so ein bisschen länger gesprochen, aber A$AP Rocky, keine Ahnung, Comeback, aber hat ein Album veröffentlicht und das mir gut gefällt. Also ich finde tatsächlich gute Songs drauf, richtige Banger. Vielleicht nicht auf ganzem Niveau wie die alten Sachen so, aber auf jeden Fall ein absolut guter Listen, auch das ganze Album. Coverdesign von Tim Burton, sehr interessante Wahl. Und ich würde Stole Ya Flow raufbringen, weil er so ein bisschen der Banger auch ist. Und tatsächlich vom Vibe her auch den Punk-Rocky-Song, wo Winona Ryder im Video irgendwie ist.
Auch wild. Ja.
Ja. Ja. Ist ein ikonischer Typ, einfach der Moves. Naja.
Wenn wir in der Kategorie gerade über Normaler Samt gesprochen haben, darauf könnt ihr euch schon mal freuen, und wir da Talky Talk in den höchsten Tönen gelobt haben als Produzent, will ich die Songs, die schon vom neuen Talky Talk Producer Album der Coach 3 draußen sind, so ein bisschen hervorheben. Da hat mir nämlich einiges schon Spaß von gemacht und es sind wirklich wilde Kombinationen. Also zum Beispiel Future Bay und Softboy Evo, die ich so in der Kombination noch nie gehört habe, sind mit Gut genug da drauf. Der Song ist schon draußen. Da müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören. Aber es gibt auch wieder so ein bisschen was auf die Fresse. Also zum Beispiel Karate Andy, zu dem ich ein vielleicht eher ambivalentes Verhältnis entwickelt habe in den letzten Jahren, kommt aber halt einfach mit DOS zusammen auf Baldur's Gate so brutal auf diesem Beat drauf.
Alter, Baldur's Gate, ey, das Spiel.
Ja.
Ja.
Du spielst keine Rolle, du spielst Baldur's Gate. ja, das macht schon wieder sehr viel Spaß und ich bin äußerst neidisch, dass ihr beim Release-Konzert sein werdet. Viel Spaß. David, was hast du noch?
Also für mich war irgendwie Januar, der zurückliegt, ich bin wieder reingegangen in Kneipen-Rap, in asozialen Kneipen-Rap.
Ja, ich habe kurz gedacht, was sind da für Saftboys-Sachen hier irgendwie drauf?
Ey, also es sind gar keine Saftboys-Sachen drauf, aber der Vibe, der auf jeden Fall in diese Richtung geht, der hat mich definitiv gecatcht. Deswegen habe ich von Akuma alle meine gepackt. Die haben tatsächlich ein neues Tape rausgehauen, Numero Uno. Ist ja so eine Gruppe, die irgendwie, die gibt's schon ein paar Jahre und die haben auch schon mal ein Tape Nummer 1 eigentlich rausgehauen, so was schon eine Weile her ist. Und jetzt irgendwie ein zweites, neulich auch Konzert gespielt, aber war ich irgendwie zu spät dran, um das mal so auszuchecken. Da waren schon alle Karten weg. Aber hat mich überzeugt, so stabiler Atzenrap mit aber auch, also stabilen Ansagen gegen FDPler und Vermieter. Das Grundkonzept catcht mich auf jeden Fall. und dann habe ich noch Spieleabend mitgebracht von DJ President und Lucky L. Geht in eine ähnliche Richtung. Es wird Unfug in durchräucherten Eckkneipen getrieben. Ich bin Fan.
Ich liebe die Nennung von Looping Louis und das hat mich auch alleine schon wieder so 10 Jahre zurückversetzt.
Das war wirklich auch Studentenparty ohne Looping Louis ging nicht.
2016er Zeiten.
Es waren andere Zeiten.
Ja, Mann.
Ihr Looping Louis Spieler seid dran schuld, dass Donald Trump gewählt wird auf Art.
Schämt euch, ihr Schmutz.
Steile These.
Okay. Ich hab sogar gar nichts mehr. Also das ist eigentlich jetzt schöne Abrundung hier.
Ich nehme Sasu noch mit drauf, die mit deiner Mutter bei Prototyp Rapstar nochmal punktet. Und finde ich alles vereint, was wir an Sasu lieben.
Ich finde, Stadtbild könnte ein bisschen hässlicher sein.
Alleine die Zeile. Queen. Sauber.
Ja, Mann. Ja, gut, und damit machen wir einen Big Rap an der Rap-Stammtisch Folge 118.
Ich glaube, es ist sogar 117 erst, aber wir lehnen uns aus dem Fenster.
Es ist 118. 118.
Das kann gar nicht sein. Okay. Und wir hören uns in 2 Wochen und dann wieder in 1 Monat für die reguläre Folge. Bye bye.
Geil.
Trrr, pow. Du.